Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Klaus Töpfer ist gestorben. Der CDU-Politiker hat Jahrzehnte für die Umwelt gearbeitet, unter anderem als Bundesumweltminister und als Chef des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Wir würdigen ihn mit einem Nachruf gleich zu Beginn. Anschließend geht es in dieser Sendung um eine erneute Verschiebung der Inbetriebnahme des Bahnprojekts Stuttgart 21. Wir führen ein Gespräch mit Professor Hermann Lotze-Kampen über Klimaschutz in der Landwirtschaft in Europa nach der Wahl. Es geht um das Lieferkettengesetz und im Verbrauchertipp um das Ende des Kabelfernsehens über den Vermieter. Er konnte auch gute Nachrichten gut verkaufen. Um zu zeigen, dass die Bemühungen um die Reinhaltung von Gewässern durchaus Erfolg haben, stieg Klaus Töpfer 1988 in den Rhein, schwamm ein paar hundert Meter durch das kalte Wasser und stieg wieder aus. Die Aktion brachte Lob und Kritik, auf jeden Fall Aufmerksamkeit, und in den Medien war hinterher natürlich auch zu lesen, welche Schadstoffe an dieser Stelle im Wasser noch zu finden waren. Töpfer war als Politiker ein Pionier des Umweltschutzes und mit seiner eigenen Partei, der CDU, auch immer wieder über Kreuz. Im Alter von 85 Jahren ist Klaus Töpfer gestorben. Elke Fied erinnert an ihn.
Es sind die Tschernobyl-Jahre, in denen Klaus Töpfer als CDU-Bundesumweltminister auch für Reaktorsicherheit zuständig ist. Tschernobyl, der bis dato schwerste Unfall in der Geschichte der Kernenergie, bei dem radioaktives Material weite Teile Russlands und der Ukraine verseucht. Schon damals, Ende der 1980er Jahre, beschäftigt Klaus Töpfer die Frage:
Wie gehen wir mit solchen Technologien um auf Dauer, die im Falle von Scheitern, von großen Unfällen, massivste Auswirkungen haben, die man nicht in den Griff bekommen kann.
Als Bundesumweltminister macht er die Endlagersuche für radioaktive Abfälle aus Atomkraftwerken zu seiner Sache. Klaus Töpfer geht weitere Umweltprobleme an. Er setzt ein FCKW-Verbot durch, ein Umweltgift, das damals in jedem Kühlschrank zu finden ist. Und Klaus Töpfer führt den grünen Punkt ein.
Ich bin dann etwas bekannt geworden dadurch, dass wir gesagt haben, wir müssen Kreisläufe schließen. Wir haben den grünen Punkt gemacht und die gelbe Tonne gemacht. Und haben getrennt gesammelt, dürfen dabei aber nie vergessen, haben wir uns vorgenommen, dass wir das erste Prioritäre darin sehen, Verpackung insgesamt zu vermeiden.
Volkswirt Klaus Töpfer wird zunächst Umweltminister in Rheinland-Pfalz, bevor ihn Helmut Kohl 1987 als Bundesumweltminister in sein Kabinett holt. Humor, Hartnäckigkeit, Ausgeglichenheit, diese westfälischen Tugenden kommen ihm auch international zugute. Klaus Töpfer gilt als geschickter und geschätzter Verhandler. Beim ersten UN-Umweltgipfel 1992 in Rio gelingt ihm, das Konzept der nachhaltigen Entwicklung zu etablieren. Dafür erfährt er viel Lob vom US-Delegierten.
Klaus ist einer der Stars dieser Konferenz. Wir Amerikaner haben sehr effektiv bei der Walderklärung, die uns sehr am Herzen lag, mit ihm kooperiert. Es war ein Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten.
6 Jahre später holt ihn UN-Generalsekretär Kofi Annan zu den Vereinten Nationen. Er wird Direktor des Umweltprogramms in Nairobi. Armut in Afrika beschäftigt ihn sehr. Klaus Töpfer kämpft gegen die Selbstsucht der westlichen Gesellschaft.
Wir haben dazu beigetragen, glaube ich, in den Vereinten Nationen, hier im Umweltbereich, dass viele, viele Regierungen heute wissen, Umwelt ist nicht ein Luxus. Umwelt ist wieder zurück in der Mitte der Entwicklungspolitik. Wenn man Armut bekämpfen muss, muss man Umwelt erhalten.
Unzählige internationale und nationale Preise, Ehrungen und Auszeichnungen werden ihm zuteil. Im Rentenalter rückt die große Politik etwas in den Hintergrund. Er zieht zurück in die Heimat, lebt mit seiner Frau wieder im westfälischen Höxter. Hierher kam er als Flüchtlingskind aus Schlesien.
Resignieren ist immer falsch. Aber es wäre falsch, würde man nur weiter so denken wie bisher. Man muss neu denken, immer und immer wieder.
Bis zu seinem Tod bleibt Klaus Töpfer der Umweltbewegung verbunden. Er plädiert für den Nationalpark Senne und bringt sich in die Diskussion um ein mögliches Zwischenlager für radioaktiven Müll in seiner Heimat ein, als Klimaschützer der ersten Stunde.
Elke Fied erinnerte an Klaus Töpfer, der im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Stuttgart baut einen neuen Hauptbahnhof. Das ist bekanntlich nicht nur Thema für die Lokalberichterstattung. Das Vorhaben hat das ganze Land intensiv beschäftigt. Längst nicht nur Menschen, die öfter mit der Bahn unterwegs sind. Der Protest gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 hat ebenfalls eine lange Geschichte. Und inzwischen ist klar, das Projekt ist mit rund 11 Milliarden Euro das teuerste Bahnprojekt bisher in Deutschland. Es ist Baustein für den Deutschlandtakt. Und es soll der erste Bahnknoten in Deutschland sein, der die Züge voll digital steuert. Aber gerade die Digitalisierung scheint nicht so ganz glatt zu laufen. Katharina Thoms ist unsere Korrespondentin in Baden-Württemberg. Mehrere Medien berichten, dass der Eröffnungstermin doch nicht wie geplant Ende 2025 sein wird. Heute Nachmittag gibt es eine Pressekonferenz der Bahn zu dem Thema. Was wird sie da bekannt geben?
Ja, davon ist erstmal auszugehen, dass sie bekannt gibt, dass es tatsächlich nicht zu halten ist, dieses Datum Ende 25, weil es einfach viel zu viele Probleme gibt. Und offiziell sagt die Bahn, sie stellt heute den Fahrplan für 2026 vor am Nachmittag. Und was das bedeutet, ist, sie muss Klartext reden, denn da muss ja dann drin stehen, fahren die Züge oben oder fahren die eben unten im neuen Tiefbahnhof durch Stuttgart. Ja, und was eben schon seit Monaten hier berichtet wird, eben diese Verzögerung, ist verbunden damit, ja, wie soll denn das Ganze funktionieren? Das ist eine Frage, die Bahn auch wohl heute Nachmittag beantworten wird. Denn man hat schon spekuliert, es gibt Informationen aus Bahnkreisen, dass man sagt, oh, man geht nur zum Teil in Betrieb mit dem neuen Tiefbahnhof und dann zum anderen bleibt dieser Kopfbahnhof, den es ja gibt, der alte, also noch erhalten und beides wird irgendwie gleichzeitig genutzt. Und da gibt es wahnsinnig viel Kritik dran vom Land Baden-Württemberg. Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen hat gesagt, das findet er gar keine gute Idee, das sei ein Holperstart, sowas müsse man unbedingt vermeiden. Und auch die anderen Projektpartner, die Region und Stadt Stuttgart, alle wollen eigentlich auch die S-Bahn, dass es ja glatt anfängt und nicht sozusagen Stück für Stück. Und das Problem, Sie haben es schon angesprochen, ist einfach die Digitalisierung, die hier eben noch oben drauf kommt auf dieses Prestigeprojekt und die verzögert einfach alles.
Warum ist denn gerade die Digitalisierung so schwierig?
Man hat, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, was das alles nach sich zieht. Man hat sich ja erst 2020 dafür entschieden, eben Stuttgart 21 zu diesem Pilotprojekt, der digitale Ausbau eines ganzen Bahnknotens zu machen. Das heißt eben nicht nur der Tiefbahnhof wird digitalisiert, sondern auch die Gleisstrecken drumherum. In der ganzen Region Stuttgart soll das mal irgendwann S-Bahn, Regionalbahn, alles soll sozusagen mit diesem Zugsystem EDCS ausgerüstet werden. Also nicht mehr elektronische Signale, Ampel und so weiter, sondern eben, ja, es werden eben Geschwindigkeiten, Standorte und so alles digital ausgetauscht. Und das hat man ja schon auf der Neubaustrecke Richtung Ulm. Und da hat man gesehen, oh, da gibt's dann im Betrieb doch erstmal ein paar Probleme. Und es müssen auch ganz banal sehr viele Kabel verbuddelt werden. Es müssen digitale Stellwerke gebaut werden. Und dafür braucht man viel Personal. Der Konzern, der das machen sollte, Thales, hatte allerdings große Personalprobleme. Und es kommt hinzu, es müssen Zugloks umgerüstet werden, neue Züge gekauft werden. Man muss das alles testen, man muss Personal schulen. Und das ist eine Mammutaufgabe und man hängt eben jetzt schon im Zeitplan. Und deswegen ist klar, das kann eigentlich gar nicht reichen.
Stuttgart 21 soll viele Verbesserungen im Bahnverkehr bringen, über Stuttgart hinaus. Aber aus Richtung Zürich wird mit der Gäubahn eine Verbindung auf Jahre verloren gehen. Und die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel, die klagt auch dagegen. Was ist da denn los?
Ja, da klagt auch noch ein anderer Umweltverband. Und ursprünglich sollte diese Bahnstrecke eigentlich nur ein halbes Jahr unterbrochen werden im ursprünglichen Stuttgart 21-Plan. Diese Züge, die sollten dann am südlichen Rand von Stuttgart halten und dann kann man mit der S-Bahn weiterfahren zum Hauptbahnhof. Jetzt ist der Plan, es sollen mindestens 6 Jahre sein. Und viele, vor allem die Städte entlang dieser Strecke, die befürchten, na, im Zweifel am Ende wird das viel länger dauern und wir sind hier auf ewig abgehängt. Warum man überhaupt unterbrechen muss, ist relativ klar, wenn man sich das Projekt anguckt. Die Züge können mit Stuttgart 21 eben nicht mehr durch Stuttgart hindurchfahren wie bisher, weil diese Gleise sollen ja abgebaut werden und dann kommen die Züge eben nicht mehr in den Tiefbahnhof rein. Deswegen muss man die Strecke anders führen und das war ursprünglich über den Flughafen geplant in Stuttgart, aber mit diesem ganzen Digitalisierungsprojekt obendrauf kam dann die Idee dazu, wie wäre es denn, die Züge könnten noch schneller werden. Es ist ja immer befürchtet worden, dass es einen riesen Engpass geben wird und man baut einfach noch einen Tunnel dazu, also noch einen Tunnel. Und diesen Tunnel will man am Flughafen bauen, der sogenannte Pfaffensteigtunnel, damit diese Züge aus der Schweiz dann da durchfahren können. Insgesamt ist man dadurch 4 Minuten schneller. Nur das Problem, relativ bekannt, Tunnel bauen dauert, Tunnel bauen kostet. Und auch wenn man da schon oft in der vertieften Planung jetzt ist, man sagt 2032 soll dieser Tunnel fertig werden, das ist noch nicht final geklärt, wie eigentlich das Projekt finanziert werden soll. Und der Tunnel soll, Stand jetzt, immerhin 1 Milliarde Euro kosten.
Und die Bahn muss auch noch mehr Kosten alleine schultern. Warum und wofür?
Ja, es gab vor kurzem ein Urteil nach einem sehr, 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 sehr langen Rechtsstreit zwischen den Projektpartnern Land, Stadt Stuttgart und Region Stuttgart gegen die Bahn, beziehungsweise umgekehrt. Die Bahn hat nämlich diese Projektpartner verklagt. Und da geht es darum, dass die Mehrkosten von ungefähr 7 Milliarden Euro sind es ja Stand jetzt. Die waren eben damals gar nicht eingepreist. Und die Bahn ist immer davon ausgegangen, dass laut Vertrag doch klar ist, da gibt es eine sogenannte Sprechklausel. Naja, wenn es halt Mehrkosten gibt, dann sprechen wir miteinander und dann werden die Kosten verteilt. Und die Projektpartner haben gesagt, wir können gerne drüber sprechen, aber wir werden sie nicht bezahlen. Und genauso hat das Gericht jetzt auch geurteilt und hat gesagt, die Bahn muss die Mehrkosten alleine schultern.
Katharina Thoms war das über die Verzögerungen bei Stuttgart 21. Herzlichen Dank. Die Neuwahl des EU-Parlaments hat die Kräfteverhältnisse verschoben. In einigen wichtigen Ländern wie Deutschland und Frankreich haben Rechte an Boden gewonnen. Unter Druck gerät unter anderem der Klimaschutz, auch aus der Europäischen Volkspartei, zu der auch in Deutschland die CDU-CSU gehört, sind Äußerungen zu hören, die eher in Richtung weniger Klima-Ehrgeiz gehen. In der Landwirtschaft sind die Bemühungen um niedrigere Emissionen bisher besonders wenig von Erfolg gekrönt worden in Europa. Eine Aufgabe für die neue Kommission und das neue Parlament. Und darüber spreche ich jetzt mit Professor Hermann Lotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimaforschung. Guten Tag, Herr Lotze-Kampen.
Guten Tag, Herr Ehring.
Herr Lotze-Kampen, Landwirte haben sich mit Erfolg gegen Klimaschutzauflagen gewehrt. Wird der Klimaschutz in der Landwirtschaft jetzt abgesagt?
Jetzt müssen wir natürlich abwarten, wie sich die neuen politischen Verhältnisse im EU-Parlament etc. auswirken. Das wissen wir natürlich noch nicht genau. Es steht allerdings zu befürchten, dass der Klimaschutz auch in der Landwirtschaft nicht mehr so hoch auf der Prioritätenliste steht. Und das ist natürlich entgegen dem, was wir aus der Wissenschaft empfehlen würden.
Wie sieht denn die Emissionsentwicklung in der Landwirtschaft in der Europäischen Union aus in den letzten Jahren?
Ja, im Augenblick ist es tatsächlich so, dass die Emissionen aus der Landwirtschaft leicht zurückgehen. Also über die letzten 7, 8 Jahre sind die ungefähr um 10% zurückgegangen. Ähnliches sehen wir auch in Deutschland. Das ist erstmal eine gute Entwicklung. Allerdings müssen wir jetzt natürlich abwarten, ob dieser Trend auch anhält, dauerhaft ist. Und wenn wir über das Jahr 2030 hinausschauen, dann sind auf jeden Fall weitere Anstrengungen nötig.
Wie kommt es denn, dass in der Landwirtschaft es relativ schwer ist, Klimagase einzusparen?
Es gibt in der Landwirtschaft, oder die Landwirtschaft trägt ja vor allen Dingen Methan als Treibhausgas bei, vor allen Dingen von Wiederkäuern, also Rindern, Schafen, Ziegen, und Lachgas aus der Stickstoffdüngung der landwirtschaftlichen Böden. Und diese Emissionen sind sehr schwierig oder nur zu hohen Kosten technisch zu reduzieren. Also es gibt bestimmte Einsparmöglichkeiten in der Produktionstechnik, aber wie viele Studien zeigen, der größte Hebel bei der Reduktion der Emissionen, vor allen Dingen aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung, käme tatsächlich über Umstellung der Ernährungsgewohnheiten, also Veränderung auf der Nachfrageseite.
Das heißt, weniger Fleisch essen und weniger Fleisch erzeugen?
Natürlich ist es so, solange Fleisch und Milchprodukte nachgefragt werden, da haben die Bauern natürlich auch ein Argument, muss es natürlich produziert werden und wird auch produziert werden. Allerdings, wenn die Ernährungsweisen sind umgestellt würden auf eine gesunde Ernährung, allein gesundheitsbedingt, dann würde das auch schon eine deutliche Reduktion des Verbrauchs beinhalten. Ja, und jedes Kilogramm Fleisch, was nicht nachgefragt wird, muss natürlich auch nicht produziert werden. Und die Emissionen gehen entsprechend runter.
Ist nicht die Rinderhaltung auf der Weide zum Beispiel oder Biohaltung wesentlich treibhausgasgünstiger?
Das wird landläufig häufig so gesagt, aber da muss man sehr vorsichtig sein. Also ein Rind bleibt immer noch ein Rind, egal ob es auf der Weide gehalten wird oder intensiver im Stall. Tatsächlich sind auch, also aus reinen Klimaschutzgründen, müssten auch in den Bereichen die Tierzahlen tatsächlich runtergehen.
Wie sieht es denn aus beim Thema Lachgas? Das ist das zweite wichtige Treibhausgas, was Sie gerade genannt haben. Es wird bei der Düngung entstehen. Gibt es da Möglichkeiten, dass weniger Lachgas entsteht und wie wird das angewandt?
Ja, das hat vor allem mit der Düngereffizienz zu tun. Wir beobachten tatsächlich zum Beispiel in Deutschland, dass in den letzten 7-8 Jahren die Stickstoffüberschüsse zurückgegangen sind und um über 20%, was sehr wahrscheinlich mit den schärferen Düngerrichtlinien zu tun hat, was das ja über Jahre diskutiert wurde. Also die Düngung wird offensichtlich effizienter. Das reduziert dann auch die Lachgasemissionen. Das sehen wir also nicht nur bei den Stickstoffüberschüssen, sondern auch bei den Lachgasemissionen. Und das ist ein wichtiger Aspekt, aber da ist es jetzt auch nicht ausreichend stehen zu bleiben. Auch da müssen wir abwarten, wie sich dieser Trend fortsetzt. Und jetzt mal für die längerfristigen Einhaltung der Klimaziele müssen die Emissionen nach 2030 vor allen Dingen noch deutlich stärker reduziert werden. Und da gehe ich davon aus, dass das nicht allein mit technischen Lösungen machbar sein wird.
Landwirte beklagen sich sehr stark über zu viel Bürokratie. Geht Klimaschutz in der Landwirtschaft auch unbürokratisch?
Das ist eine sehr interessante Frage. Darüber wird viel diskutiert. Es gibt technische Maßnahmen, es gibt auch Möglichkeiten der Ernährungsumstellung. Aber was sind die politischen Instrumente, wie man das begleitet? Das wird nicht einfach werden. Es wird jetzt diskutiert, auch den Landwirtschaftssektor in den europäischen Emissionshandel, also den Zertifikatehandel, einzubinden. Auch das ist anspruchsvoll. Aber das hielte ich für eine wichtige Maßnahme, einmal um klare Rahmenbedingungen auch für die Landwirtinnen und Landwirte zu setzen, weil wenn alle Sektoren im Emissionshandel abgedeckt sind, dann ist klar, wohin die Emissionspreise gehen, und das gibt Planungssicherheit. Aber technisch oder auch politisch ist das nicht leicht umzusetzen. Andererseits gibt es keine Alternative. Also die Landwirte sind ja auch von den Klimawirkungen betroffen, und alle Sektoren müssen maximale Anstrengungen beitragen, damit wir die Klimaziele und die Netto-Null-Emissionen Mitte des Jahrhunderts tatsächlich erreichen können.
Professor Hermann Dotze-Kampen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung war das. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wer ein Produkt in Verkehr bringt, trägt die Verantwortung dafür, wie es hergestellt wurde. Das ist der Grundgedanke des Lieferkettengesetzes. Es legt Haftungspflichten auch für die Vorlieferanten und deren Lieferanten fest, auch in weit entfernten Ländern. Das Gesetz ist umstritten wegen hoher bürokratischer Anforderungen. Unter anderem steht es in der Kritik. Auch die Europäische Union hat ein Lieferkettengesetz geplant, und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am Wochenende angeregt, das deutsche Lieferkettengesetz deshalb zunächst nicht in Kraft zu setzen. Die Reaktionen darauf sind unterschiedlich. Gregor Lischka fasst sie zusammen.
Robert Habeck wollte nach eigener Aussage pragmatisch sein. Wenn in spätestens 2 Jahren das europäische Lieferkettengesetz gilt, könnte man bis dahin das deutsche Lieferkettengesetz gegebenenfalls pausieren. So der Vorschlag des grünen Wirtschaftsministers vom Wochenende, der bis heute für Unruhe und bei einigen auch für Verwirrung sorgt.
Dass ausgerechnet ein grüner Minister dieses Kernprojekt sozial-ökologischer Transformation torpediert, das den Zweck verfolgt, Ausbeutung, schwere Menschenrechtsverletzungen, schwere Umweltschäden zu verhindern.
Wundert sich Armin Pasch von Miserior. Die NGO macht sich als Teil der Kampagne Initiative Lieferkettengesetz schon lange dafür stark, dass Unternehmen für die Achtung von Menschenrechten und Umweltstandards entlang ihrer Lieferketten sorgen müssen. Die Reaktionen aus der Bundespolitik auf Habecks Vorschlag sind derweil fast schon unübersichtlich. Die Fraktionen der Grünen und der SPD lehnten ihn öffentlichkeitswirksam sofort ab. Aus der Regierungsmannschaft der FDP kommt Lob für den Vorstoß. Der ehemalige Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, ein FDP-Mann, kritisiert ihn heute. Aus den Wirtschaftsverbänden erntet Habeck Zustimmung.
Das ist das richtige Signal zur richtigen Zeit,
findet Berthold Welling vom Verband der Chemischen Industrie, kurz VCI. Denn nach Ansicht des VCI würde dies den deutschen Unternehmen 2 Jahre mehr Vorlauf geben, um sich auf die Umsetzung der europäischen Regelung einzustellen. Dies würde ihnen auch die Zeit geben, um die Dokumentationsverfahren zu standardisieren, technische Lösungen für eine bessere Datenverarbeitung zu entwickeln, um so auch den bürokratischen Aufwand für die Unternehmen zu minimieren, und zwar überall in Europa.
Denn das Ziel muss es doch sein, dass wir eine Vollharmonisierung haben, dass jedes Land und jedes Unternehmen die gleichen Regelungen hat und entsprechend dann auch gleich umsetzen kann. Das wäre tatsächlich Pragmatismus, und das wäre auch eine entsprechende Umsetzungsmöglichkeit, um zu einem effektiven Menschenrechtsschutz zu kommen.
Armin Pasch von der NGO Miserior verweist darauf, dass bei weitem nicht alle Unternehmen diese Position teilen würden. Er beruft sich auf eine repräsentative Umfrage des Handelsblatts Research Institutes unter deutschen Unternehmen aus dem April diesen Jahres.
Viele Unternehmen sehen Vorteile, was Produktqualität angeht, was Reputation angeht, was Resilienz von Lieferketten angeht. Über 80% haben schon angefangen, das Gesetz umzusetzen oder tun es schon vollständig. Und dadurch hat Deutschland auch einen Vorsprung sich erarbeitet, letztendlich auch einen Wettbewerbsvorteil, weil andere Unternehmen jetzt erst anfangen müssen, Sorgfaltspflichten umzusetzen und die Voraussetzungen zu schaffen. Wenn man jetzt sagt, wir pausieren das Gesetz nochmal, dann ist es ja ein Aufruf an die Unternehmen, Nachhaltigkeitsabteilungen erstmal zusammenzustreichen, Stellen abzubauen, die Arbeit liegen zu lassen und dann später wieder aufzunehmen. Damit würde Deutschland diesen Vorsprung verspielen, das macht überhaupt keinen Sinn.
Die einen halten Robert Habecks Vorstoß also tatsächlich für gesunden Pragmatismus. Die anderen sehen darin eine Gefahr für die Planungssicherheit der deutschen Unternehmen. In jedem Fall hat er die Debatte um die Ausgestaltung von Sorgfaltspflichten von Unternehmen entlang ihrer Lieferketten neu entfacht.
Streit ums Lieferkettengesetz, ein Beitrag von Gregor Lischka.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Es ist praktisch, doch viele zahlen für eine Leistung, die sie gar nicht haben wollen. Viele Vermieterinnen und Vermieter rechnen Gebühren für den Kabelanschluss über die Nebenkosten ab. Ab Anfang Juli dürfen sie das nicht mehr. Welche Alternativen es gibt, Werner Nording hat das für den Verbrauchertipp zusammengetragen.
Als das Kabelfernsehen in Deutschland in den 80er Jahren eingeführt wurde, haben viele Hausverwaltungen Sammelverträge mit Kabelgesellschaften abgeschlossen und die Kabelkosten über die Betriebskostenabrechnung auf das ganze Haus umgelegt. Dank dem sogenannten Nebenkostenprivileg mussten sich die Mieterinnen und Mieter um nichts weiter kümmern. Wer allerdings in einem Mehrfamilienhaus Fernsehen schon über Satellit oder Internet geschaut hat, musste die Kabelgebühr zusätzlich bezahlen. Diese Regelung schafft die Politik nun zum 1. Juli ab. Sie wird als ungerecht empfunden. Mit der Wahlfreiheit müssen die Mieterinnen und Mieter jetzt aber selbst aktiv werden, sagt Burak Tergek, Referent für Telekommunikationsrecht bei der Verbraucherzentrale NRW.
Die Mieterinnen und Mieter müssen sich nun Gedanken machen, ob sie beim Kabelfernsehen bleiben wollen oder ob sie zu einem der Alternativen wechseln wollen. In beiden Fällen müssen die Mieterinnen und Mieter jetzt selbstständig aktiv werden, nach Angeboten schauen und einen Vertrag auch abschließen.
Ob man von der Änderung überhaupt betroffen ist, kann man schnell über die Nebenkostenabrechnung herausfinden. Da sind verschiedene Positionen aufgelistet.
Und wenn da die Position Kabelfernsehen oder Fernsehempfang, TV-Vertrag mit aufgelistet ist, dann weiß man, man gehört auch zur betroffenen Personengruppe.
Auch ohne Vertrag fürs Kabelfernsehen kann man weiterhin Internet und Telefon über das Kabelnetz nutzen. Wer einen neuen Kabelvertrag abschließen will, muss künftig monatlich etwas mehr bezahlen als bislang über den günstigen Sammelvertrag.
Die Preise könnten ja steigen um 2 bis 3 Euro im Monat. Wenn man also zum Beispiel einen Vertrag hatte bisher, beziehungsweise zahlen musste, 7 bis 8 Euro für das Kabelfernsehen, dann wird es so sein, dass man künftig mit 10 bis 11 Euro Kosten rechnen kann.
Auf jeden Fall sollten Haushalte mit Kabelfernsehen überprüfen, dass nach dem 1. Juli keine Kabelgebühren mehr in den Nebenkosten abgezogen werden.
Und falls es da zu Abweichungen kommt, sollte man auch den Vermieter kontaktieren.
Per Satellitenfernsehen kann man alle gängigen Programme frei und unverschlüsselt empfangen. Allerdings muss man mit einmaligen Anschlusskosten von 150 Euro rechnen. Außerdem muss die Hausverwaltung damit einverstanden sein, dass man eine Satellitenschüssel anbringt. Wer über Antennefernsehen schaut, muss eine Gebühr bezahlen, um die Privatsender zu entschlüsseln.
Da geht es ungefähr um die 7 bis 8 Euro im Monat. Bei Streamingdiensten kommt es auch auf das jeweilige Angebot an. Da werden die Kosten auch bei 6 bis 8 Euro im Monat liegen.
Der Empfang kann aber auch bequem per Smartphone oder Tablet über eine App erfolgen. Bürgergeldempfänger haben den Kabelanschluss bislang bezahlt bekommen, wenn er über die Nebenkostenabrechnung abgerechnet wurde. Diese Regelung fällt zum 1. Juli weg.
Allerdings besteht ja auch die Wahlfreiheit, gar kein Kabelfernsehen zu beziehen. Das heißt, falls man da nicht zahlen will, muss man auch keinen Vertrag abschließen.
Weil bundesweit 16 Millionen Haushalte ans Kabelfernsehen angeschlossen sind, klingeln derzeit oft ungebeten Vertreter an der Haustür, um angeblich günstige Verträge abzuschließen. Dabei hätten Verbraucherinnen und Verbraucher aber keine Vergleichsmöglichkeit, warnt der Experte.
Soweit der Verbrauchertipp von Werner Nording. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Dirk Oliver Heckmann am Mikrofon geht es gleich unter anderem um die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin.